Lecker anders, der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.
Herzlich willkommen.
Und herzlich willkommen.
Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen und ich bin mir sicher zu einer ganz besonderen Lecker-Anders-Episode heute, denn ich bin heute im Gespräch mit Laura Fritz-Wilde. Hallo, liebe Laura.
Hallo, liebe Anouk.
Ich freue mich, dass du Zeit hast und dass wir zwei jetzt miteinander hier im Podcast sind. Du bist ja auch Podcast-erprobt, aber vielleicht starten wir beim Anfang. Magst du dich kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
Sehr gerne und vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Laura Fritz-Wilde und ich bin am Niederrhein aufgewachsen. Und nach meinem Abitur hat es mich in die Niederlande verschlagen und habe dort in Nimwegen erst studiert und bin nach meinem Master quasi so ein wenig, ja, in Anführungsstrichen hängen geblieben in den Niederlanden, weil ich mich pudelwohl gefühlt habe und dann so ein bisschen eins zum anderen kam. Und schließlich letztendlich bin ich im Recruitment-HR-Thema gelandet und mittlerweile auch seit 12 Jahren wieder zurück in Deutschland. Und heute Mitgründerin und Geschäftsführerin der Bridging Neighbors GmbH zusammen mit meiner Geschäftspartnerin Katrin Eggers.
Oh, spannend. Da weiß ich, da haben wir schon ganz viele Themen, über die wir quatschen können. Aber das Erste, was mich interessiert, ich habe gerade eine Episode gehört, irgendwo im Podcast, die besagte, dass irgendwie 60% aller Studierenden irgendwie doch irgendwie nur eine Stunde maximal entfernt von den Eltern wohnen. Da hat es dich aber dann alle nach dem Gymnasium direkt nach in die Niederlande verschlagen. Wie ist das gekommen? Also konntest du schon Niederländisch oder hast du schon irgendwie ein niederländisches Faible gehabt?
Also weder noch, aber eine Sache, da trifft es für mich, also die Statistik schon auf mich zu, weil tatsächlich war mein Studienort eine Stunde von meinem Elternhaus entfernt. Ja, genau. Ich bin am Niederrhein ja aufgewachsen und Nimwegen, Nijmegen, war halt nur eine Stunde. Gleichwohl aber hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich möchte so weit weg, dass meine Eltern dann immerhin noch ein Butterbrot einpacken, wenn sie zu mir kommen und nicht so ganz spontan auf der Matte stehen. Das ist natürlich bei einer Stunde, denkt man sich, ist das jetzt so oder nicht? Aber diese Grenze zwischen uns war im Kopf viel mehr als eine Stunde, weil ich natürlich plötzlich in einer ganz anderen Sprache, in einer ganz anderen Kultur unterwegs war. Und was ich mache, mache ich dann auch 100% all in. Ich bin also nicht eine Wochenendpendlerin gewesen, sondern ich bin wirklich mit Sack und Pack nach Nimwegen gezogen.
Cool.
Und habe das auch komplett umarmt und bin auch dort dann an den Wochenenden immer geblieben. Habe in einem fantastischen Studentenwohnheim auf der Jakob-Kahnestraat gewohnt, hatte sofort 10 Mitbewohner, die niederländisch sprechend waren, natürlich um mich drumherum. Und mein Studium war damals komplett auf Englisch. Also ich hatte diese Sprachhürde in dem Sinne eigentlich gar nicht, außer dass ich mir das selber in den Kopf gesetzt hatte, dass wenn ich in einem Land lebe und da auch ein paar Jahre leben möchte, dass ich natürlich auch gerne die Sprache lernen möchte. Und das habe ich tatsächlich wirklich in der Kneipe gelernt. Also nach 2, 3 Bier läuft die Zunge natürlich immer ein bisschen lockerer. Und aber in der Kneipe auch auf der anderen Seite, muss ich sagen, weil ich viel gekellnert habe. Ich wurde nach ein paar Monaten irgendwann abends beim Weggehen mit meinen Mitbewohnern von einer Inhaberin einer Kneipe gefragt, der Opera auf dem Königsplein in dem Wegen, ob ich nicht einen Job brauche. Und der war, oh Gott, nee, ich spreche die Sprache gar nicht, ich kann das gar nicht. Und so, nee, doch, du mal lecker. Und so hatte ich meinen ersten Job auf dem Königsplein und musste diese riesengroßen Tabletts schleppen. Und ich bin manchmal wirklich schweißgebadet nachts wach geworden mit dem Gefühl, ich lasse dieses Tablett fallen. Aber das war wirklich für mich der allerbeste und schnellste Sprachkurs, den ich haben konnte. Am Anfang habe ich so ein Mickey Mouse Holländisch gesprochen, so ein paar Worte. Und von den paar Worten kommt man dann in einen Basiswortschatz, von dem aus man mit ganz einfachen Sätzen eigentlich sich unterhalten kann. Und von dort aus entwickelt sich ein breiterer Wortschatz, dass man irgendwann über das Weltall redet oder philosophische Fragen beantworten kann. Aber der Weg dahin war manchmal schon auch unglaublich lustig für mein Umfeld und extremst peinlich für mich selber, weil ich
Man wirft ja manchmal das eine oder andere durcheinander, so ging es mir zumindest.
Ja, und ich wusste auch natürlich viele Sachen gar nicht, ne? Also völlig unbedarft, naiv stand ich da und habe einfach ein bisschen gekellnert und 2 Männer bestellten bei mir morgens um 11:30 etwas, ich dachte, das Gespräch startet mit einem Hochradet, ne, und dann, wie geht's weiter, so, ne, und ich meine, ja, Hochradet, ja, gut, was willst du trinken?
Ach,
ja, gut, Hochrade, ja, gut, und ich war völlig aus dem Häuschen, weil ich nicht wusste, was wollen die, genau, und irgendwann hatten die auch keine Geduld mehr mit mir, und dann kam nur noch, das ist ein Witbier und nüs Friedop, und ich zurück in die Küche und stand an der Theke und meinte nur, ja, da sind zwei Männer, die möchten was, das klingt wie geht's? Huchadet. Und alle lachten natürlich. Huchaden ist ein Weißbier, muss man wissen. Wusste ich damals nicht. Und die wollten gar nicht nett Smalltalk mit mir machen, sondern einfach nur zwei Bier. So, das war mir unendlich peinlich erstmal, aber natürlich, ja.
Aber so lernt man's und hat man gute Geschichten auf jeden Fall später zu erzählen im Leben.
Das war mein Sprachkurs. Ich bin meinen Mitbewohnern, muss ich sagen, sehr dankbar. Sie waren sehr geduldig. Sie haben am gewissen Punkt mit mir kein Englisch mehr gesprochen, sondern wirklich nur noch Holländisch.
Oh,
und beim Abwaschen und allem. Und wir haben damals ICQ gehabt, diese Chat-Programm, wodurch wir über den Studentenrang, auf dem wir gewohnt haben, vernetzt miteinander waren und wir gechattet haben. Und ich habe einfach frei nach Schnauze drauf losgechattet. Und die waren so nett und haben das immer aufgegriffen und dann in den richtigen Worten zurückgeschrieben, so dass ich halt nicht immer dieses Mimimi, du hast was falsch gemacht, sondern einfach nochmal das Schriftbild gesehen habe. Und darüber die Sprache, im Laufe der Jahre hat sich das schon so auch entwickelt, dass ich irgendwann eine Personalabteilung auf Holländisch, in Holländisch geleitet habe und auch Arbeitsverträge gegengelesen habe, korrigieren musste. Ui. Auf Holländisch.
Und das ist natürlich noch ein keertje ein andere piece of cake, hè? Als je ja. Schriftelijk en dan ook wettelijk waarschijnlijk. Hè? Ja. Een soort andere taal is dat ja ook
gedeeltelijk. Und zakelijk Nederlands dan, natuurlijk. Ja. Genau, also das ging dann so weit, dass nach einigen Jahren ich wirklich sehr verholländischt war. Und wenn ich dann wieder in Deutschland war, auch ab und zu Schwierigkeiten hatte, vielleicht die richtigen deutschen offiziellen Worte zu benutzen.
Ich habe noch nooit jemand gefragt, Laura, darum muss ich dich jetzt fragen, ist er ein Verschil in den Nederlandse Krug und den Duitse Krug? Gibt es da Unterschiede?
Wo soll ich anfangen?
Das bin ist allein schon jemand.
Also natürlich gibt es die Unterschiede, aber vor allem, wenn man mal so, na, das Kernprodukt in einer Kneipe im Krug, Bier, alleine schon wie man Bier zapft, darin fangen die Unterschiede natürlich an, wie das in Deutschland läuft, mit der schönen Krone und ne, dem Krönchen obendrauf, das ist so das Heiligtum des deutschen Bieres. In Holland kommt man mit so einem Spatel dann an und den hält man bestenfalls, wenn man gut ausgebildet ist, im 45-Grad-Winkel über das Glas und streicht einmal oben es horizontal ab. Der Gedanke dahinter ist, dass man damit die Bläschen versiegelt und das Bier nicht so schnell schal wird.
Ach.
Oftmals wissen das Kellner aber nicht, die klongen dann einmal mit dem Spatel oben drauf, so ein bisschen lecker nonchalant, plonk. Das ist natürlich nicht so, wie es gedacht ist. Aber gut, das ist schon ein so ein Unterschied. Aber natürlich auch, ich weiß nicht, natürlich gibt es viele Unterschiede, der typische Nederlandse braunen Kaffee. Die Eckkneipe irgendwo vielleicht im Düsseldorfer Innviertel ist ein bisschen anders, ja.
Ja, ja. Oh, spannend. Aber auch das mit dem Bier habe ich noch nicht gewusst. Da habe ich schon wieder was dazugelernt. Ja, super. Und ja, von der Kneipe aber zack zum Studium und dann Ernst des Lebens. Du bist in den Niederlanden geblieben. Was ist möglich, um da eine Bahn zu finden?
Da habe ich zwei Antworten drauf. Also offiziell gesehen, nein, habe ich mich da nicht so schwer mitgetan. Aber in der Zeit hatte man als Absolvent vielleicht noch, war man vielleicht auch von zu Hause ein bisschen so geprägt, diesen ersten Einstiegsjob zu finden. Das war schon, ne, da reden wir Anfang der 2000er, ich habe 2004 meinen Abschluss gemacht, 2004, 2005. Dann macht man nochmal ein Praktikum oder ein Traineeship. Und ich habe damals mich an eine Vermittlungsfirma gewandt. Das war damals Undutchables, die internationale Leute in den Niederlanden, also anders sprechende Menschen in den Niederlanden, vermitteln an internationale Firmen. Und das fand ich ganz spannend. Und die hatten mir auch einen Job vermittelt. Ich hätte bei einer Tochter von Porsche anfangen können im Kundenservice-Bereich. Und also das wäre einfach ein guter erster Step gewesen. Ich fand es aber, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach irgendwie langweilig, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Und ich dachte aber ihr seid doch irgendwie ganz cool. Wie kann man denn eigentlich, habt ihr nicht einen offenen Job und wie kann man über euch arbeiten? Nee, wir haben nichts und schick doch mal sonst deine Spontanbewerbung, dein Open Source Stazi an unser Hofkantor in Amsterdam. Vielleicht kommt dann irgendwas. Und ja, nicht weiter darüber nachgedacht. 2 Wochen später erwarte ich einen Anruf und eine Einladung zum Vorstellungsgespräch in Eindhoven. Mit der Einschränkung aber, es ist ein Schwangerschaftsverlauf, also wäre nur eine zeitlich begrenzte Zeit, halbes Jahr, dachte ich, egal, super, habe ich ein halbes Jahr Zeit, mir alle möglichen Sachen gut anzuschauen, vielen Firmen über die Schulter zu gucken und super. Dann suche ich mir einfach in der Zeit meinen nächsten Job aus. Also ich starte da einfach, wenn ihr mich wollt. So, und dann so offen bin ich in das Gespräch gegangen. Wir haben herzlichst gelacht und es gab eigentlich noch ein paar Runden und noch einen Test und so. Und ja, dann saß ich im Auto auf dem Weg von Eindhoven zurück und für zurück nach Nimwegen. Das ist so knapp eine Stunde Fahrt. Mhm. Und nach 5 Minuten ging mein Telefon schon, Laura, links rum, rechts rum, wir können jetzt Mulig tun auf Need. Aber eigentlich kannst du gerne den Job haben. Ja, vielen Dank für die Blumen, aber gib mir wenigstens bis zur Haustür, dass ich mal eben drüber nachdenke. Ja, und an der Haustür habe ich dann in Nimwegen gesagt, gut, let's do it. Ich bin nach Eindhoven gezogen, habe die Stelle angenommen und habe mich auch da wieder voll all in reingestürzt und habe nach ein paar Monaten einfach, ja, war ich auch recht erfolgreich da drin. Und dann hat die Geschäftsführung gesagt, ach jetzt, ob die Dame zurückkommt oder nicht, egal, willst du bleiben, hier ist ein unbezahlter Teilskontrakt. Und ja, so war mein Einstieg eigentlich im Personalvermittlungsgeschäft. Aus einer Bauchentscheidung raus, muss man ganz klar sagen. Also ich hatte da einfach einen guten Fit mit den Leuten. Mir hat das Spaß gemacht. War es jetzt auf Uniniveau erstmal nein vielleicht, aber das war auch beim ersten Job nicht das Wichtigste für mich. Mhm. Für mich war Ankommen, Arbeitswelt kennenlernen und Fuß fassen wirklich, ja.
Ich finde es eine super coole Geschichte, Laura. Ich finde, da kommen 2 Sachen zusammen. Also zum einen natürlich auch eine gewisse Flexibilität, mal eben kurz umziehen von dem Weg nach Eindhoven. Ja, ist ja dann schon auch nochmal eine Veränderung. Und ich glaube gerade, ne, wenn wir über Jobs reden auch, ne, oder über Karriere, da fragt das ja auch manchmal, ne, einfach eine gewisse Flexibilität auch zu haben und da mitzumachen. Aber ich finde es auch, also, dass sich schon so ein bisschen ein niederländisches Gen in dir dann breit gemacht hat, nämlich ich doe maar gewoon. Ich schiebe mal Schrip Strand. Und was ja eigentlich immer nicht so Deutsch ist, mehr mit Plan und A und B und C, mal um gewoon even iets zu tun. War das so für dich auch? Also war das so, siehst du das auch so als einer der Unterschiede, die so deutsch-niederländisch sind und etwas, was dich dann in dem Moment weitergebracht hat?
Ja, ich glaube, wenn man wirklich da in den Verallgemeinerungen spricht, stimmt. Also dieses Komfort-Gut-Gehen, das steckt eher steckt mehr in den Holländern oder Niederländern als in den Deutschen. Aber vielleicht auch einer der Gründe, warum ich mich wirklich von Tag 1 an auch so pudelwohl gefühlt habe in den Niederlanden, weil mir das persönlich, also das entspricht meiner eigenen DNA da drin auch sehr. Und diesem Opportunismus, das wird schon irgendwie klappen. Mhm. Und naja, wenn nicht, was ist schon das Schlimmste, was passieren kann? Dann packe ich meine 7 Sachen, packe den Kombi wieder voll und dann geht es halt weiter. Ja, also ich glaube, ich sehe, was du meinst. Das ist schon irgendwo eine niederländische Mentalität da irgendwo drin, die mir aber sehr liegt. Ja.
Jetzt bist du ja wieder zurück in Deutschland, sagst du seit 12 Jahren. Hast du irgendwas Niederländisches für dich mitgenommen?
Also, ja. Genau, meine Reise ging ja noch von Eindhoven dann weiter nach Amsterdam. Über den Job bin ich nach Amsterdam gezogen, habe 6 Jahre an den Grachten gelebt und auch verschiedene Jobs noch. Ich habe dann auch die Seite gewechselt von kommerziellem Recruitment rein ins Inhouse-Recruitment und bin dann tatsächlich nach insgesamt auch 12 Jahren in den Niederlanden irgendwann wieder zurück nach Deutschland. Und musste auch erstmal in Deutschland wieder ankommen. Also das sind ja auch gerade so direkt nach der Schule bis so Anfang 30, das sind eine Phase in deinem Leben, die dich ja auch als Mensch formt und prägt. Und na, also darin kann ich gar nicht sagen, absolut, das hätte auch gar nicht an mir vorbeigehen können, weil ich so 100% in dem niederländischen Leben einfach auch aufgegangen bin, sozial und natürlich auch beruflich. Und als ich zurückgegangen bin, das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ich habe unter der Woche noch in Hilversum gearbeitet in der Zeit, habe aber am Wochenende schon in Düsseldorf gelebt und habe in dieser Übergangsphase, saß viel im ECE, muss ich sagen, ne? Jeden Montagmorgen hin, jeden Donnerstag wieder zurück. und hatte so ein kleines Büchlein und habe dort natürlich ein paar Gedanken reingeschrieben und unter anderem auch Business-Ideen. Also das Thema der das Unternehmertum, Selbstständigkeit, das war immer irgendwo auch so untergründig schon mit da. Und Bridging Neighbors war ein Arbeitstitel, um die Arbeitswelten der Niederlande und Deutschland irgendwo mehr auch miteinander zu verknüpfen. Ich habe viel Recruiting und HR-Themen in den Niederlanden miterlebt und für mich war das fast ein bisschen ein Kulturschock, wieder zurück nach Deutschland zu gehen und gefühlt auch ein Stück weit zurück in der Zeit, in der Zeit zu gehen. Und ich dachte, da muss es was Verbindendes zwischen den beiden Arbeitswelten auch geben. Ich glaube, da brauchen Leute Hilfe, so, ohne das komplett im Detail zu durchdenken. Aber das war in meinem Kopf da und Bridging Neighbors war der Arbeitstitel damals dafür. Ich bin aber tatsächlich nicht sofort in die Selbstständigkeit gegangen, sondern in einem Schweizer Konzern erstmal gelandet, habe dort einige Jahre auch verbracht und dann in 2017 aber eine ganz klare, bewusste Entscheidung getroffen, um selbstständig zu werden und erstmal als Interim- oder Freelance-Recruiter zu starten. Ja, und danach haben sich noch ein paar Sachen entwickelt.
Da kommen wir auch auf, also das müssen wir gleich noch erzählen. Aber ich habe jetzt noch eine Frage, Entschuldigung, noch mal ganz kurz zurück in die Niederlande, weil du jetzt gerade gesagt hast, du warst ja auch noch in Amsterdam. Das nur mal so, weil ist es ein großer Unterschied, ob man in Nimwegen, Eindhoven oder Amsterdam lebt, das, da noch mal ganz kurz drauf einzugehen.
Ich muss sogar noch Utrecht mit einflechten, weil ich mein Praktikum in Utrecht gemacht habe. Und auch, also ich bin insgesamt 14 Mal umgezogen in der Zeit. Also das, ich war da sehr dynamisch.
Und da kommst du ja an meine 27 Umzüge ungefähr dran, Laura. Also da sind wir uns ja wahrscheinlich...
Wir uns eine Hand geben, auf jeden Fall. Die danach habe ich gar nicht mehr mitgezählt, aber danach wurde es etwas ruhiger, muss ich auch sagen. Natürlich ist da, also ich glaube, es war der ideale Anfang für mich. Ich komme ja eher aus dem ländlichen Umfeld. Niederrhein ist darin ja ein ganz geschütztes Pflaster, würde ich mal sagen. Und Nimwegen war ein guter erster Schritt für mich. Zwar eine Stadt, aber eine sehr gemütliche Stadt. Eindhoven dann natürlich eher, ne, das Brabantse. Wenn man da Leute kennt, ist das sehr gesellig. Aber wenn man niemanden kennt und von außen reinkommt, kann das auch eine etwas verschlossenere Haltung sein. Und ich kam natürlich aus dem Studentenleben ins Berufsleben. Das war ein schwieriger Übergang in der Zeit. Und der Schritt nach Amsterdam, dann bist du natürlich wieder Amsterdam ist eine große Kirmes natürlich dann im Vergleich dazu. Eine Stadt, die sehr kompakt ist, sehr dynamisch, aber auch natürlich immer unglaublich viel los ist. Und dieses Work-Hard-Play-Hard-Feeling natürlich auch in der Arbeitswelt da ist. Viele kommen ein paar Jahre nach Amsterdam und sind dann aber auch nach einer gewissen Phase auch wieder raus aus der Stadt. Der Umschlag in dieser Stadt an neuen Leuten und Leuten, die wieder auch ziehen, das fand ich enorm, muss ich sagen. Ich habe sehr mittendrin auch gelebt. Durch mein Studium kannte ich auch ein paar Leute, die auch in die Stadt gezogen sind. Also von der sozialen Anbindung her war ich sofort irgendwie mittendrin gefühlt. Das war nicht sonderlich schwer, aber es ist schon auch eine Stadt, die viel Energie kostet und man muss sehr kompromissbereit sein, dort leben zu wollen. Das fängt natürlich alleine schon damit an, wenn man Besuch von außerhalb bekommt. Wie kommt der Besuch rein? Also mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Wie bewegt man sich in der Stadt? Sind alle Leute fähig, um im Fahrradverkehr auch teilzunehmen? Also traue ich denen das auch zu? Und oder bewegt man sich dann doch lieber mit den Bahnen? Damals war das mit der Away-Card noch immer so eine komplizierte Sache, dass jeder, auch Tourist, so eine Karte brauchte. Und dann kommt da doch jemand mal mit dem Auto. Da musst du aber säckeweise dein Kleingeld mitbringen, weil auch damals musst du schon 3,50 € meine ich, um im Grachtengürtel oder ich war direkt außerhalb des Grachtengürtels zu parken. Also diese Kompromissbereitschaft, das macht man eine Zeit, weil es cool ist, in Amsterdam zu leben. Das ist eine wahnsinnig schöne Stadt. Meine Lieblingszeit war immer so in der Dämmerung, dann durch die Garten zu fahren, wenn alle noch die Fenster offen haben und die Lampen aber schon an sind und man immer
reingucken kann.
Überall so lecker Beneflüre und ja, also wahnsinnig schön. Das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht, aber es ist schon eine Stadt, die viel Energie kostet. Mhm. So habe ich das auch empfunden.
Mhm. Ja, und dann ist es, wenn man
auf jeden Fall. Wenn man dann von Amsterdam nach Düsseldorf zieht, dann hat man das Gefühl, man ist auf dem Dorf.
Das ist jetzt wieder die schöne Bridge, ne? Genau. Und über Bridging sprechen wir auch. Aber in der Tat, dann Amsterdam, Düsseldorf, zwei total unterschiedliche Welten, zwei unterschiedliche Städte. Wie heißt es? Siehst du doch Gemeinsamkeiten?
Immerhin haben sie ja beide ein bisschen Wasser, ne? Wir haben ja hier auch den Rhein, der vorbeifließt. Und einen kleinen Altstadtteil haben wir auch, aber es ist natürlich, also hier ist auch eine schöne Stadt, aber anders natürlich. Das muss man sagen.
Lecker anders, ne?
Lecker anders, ja. Ja. Aber es ist zum Glück, der ICE verbindet uns. Man ist innerhalb von 2,5 Stunden einfach so easy, trotzdem wieder auch in Amsterdam. Und ich bin auch regelmäßig noch da und auch so gerne da.
Ja, weil du arbeitest viel mit den Niederlanden zusammen. Erzähl, du hast dich selbstständig dann gemacht. Aber jetzt schlagen wir hier die Brücke zum Neighboring Bridging. Erzähl, wie ist es zustande gekommen? Und du hattest schon mal ursprünglich Ideen gehabt, die dann irgendwann Wirklichkeit wurden.
Genau. Genau, ich hatte ja auch erwähnt, ich habe in einem großen Konzern gearbeitet eine Zeit lang. Ich habe in der Zeit auch 2 Kinder bekommen. Und habe aber gemerkt, dass Deutschland da einfach noch nicht so weit ist in der Selbstverständlichkeit wie die Niederlande, dass einfach auch als junge Mutter es möglich ist, um mit ein bisschen mehr Flexibilität trotzdem echt auch einen guten Job auch auf europäischer Ebene haben zu können. Und weil ich gemerkt habe, dass ich da einfach die Spielregeln in den Köpfen vor allem meiner männlichen Kollegen nicht ändern werde und ich diese Energie dafür auch nicht aufbringen möchte, habe ich gesagt, dann ändere ich nicht die Spielregeln, sondern das Spielfeld und mache meine eigenen Regeln. Und das war der Schritt in die Selbstständigkeit. Und habe aber das beibehalten, was mir eigentlich immer sehr viel Freude gemacht hat und wo ich auch viel Erfahrung drin hatte, natürlich dem internationalen Recruitment-Thema und HR. Und mein erster Auftraggeber war der Online-Supermarkt Picknick. Und damit hatte ich natürlich einen ganz, ganz tollen ersten Auftrag als Freelance-Recruiter, dass ich so alle 2 Wochen 2 Tage in Amsterdam war und die andere Zeit von Düsseldorf aus arbeiten konnte, weil alles remote möglich war. Genau, das war mein Aufschlag in die Selbstständigkeit. Und in der Phase habe ich auch Katrin kennengelernt, Katrin Eggers, meine Geschäftspartnerin, über ein berufliches Netzwerk für selbstständige Mütter. Und ihr Thema war das Thema der Karriereberatung, Frauen im beruflichen Umbruch. Und so sind wir eigentlich in tiefere Gespräche gekommen, dass sie sagte, ich habe natürlich quasi mit dem Endkonsumenten hier zu tun und klopfe an die B2B-Türen an und dann stoppt es. Aber wie dann? Und ich hatte zu der Zeit mehrere Aufträge gleichzeitig, hatte viel, viel zu tun. Ich sagte, also hier ist Arbeit genug. Wie wäre es, in Kooperation zu arbeiten? Gesagt, getan. Dann haben wir relativ zügig auch über die Feiertage eine Webseite aufgebaut zusammen. Haben also unsere ersten Schritte in Kooperation gemacht, unter meinem früheren Label quasi noch. Und das lief einfach richtig gut. Und wir haben gemerkt, wir müssen das professionalisieren und wir müssen das auch auf rechtlich sichere Beine stellen oder wollen das auch auf rechtlich sichere Beine stellen. Und das war die Gründung von Bridging Neighbors GmbH.
Und Bridging Neighbors, du hast gerade schon gesagt, Picknick, ne, war euer erster Auftrag oder dein erster Auftraggeber. Dieses Deutsch-Niederländische, ist da viel, ich sag mal, auch in zu finden in het Recruitment? Ist es moeilijk om voor Nederlandse bedrijven om in Deutschland iemand te vinden? Of is men juist, so habe ich es erfahren, ich habe für ein niederländisches Unternehmen ja viele Jahre gearbeitet, auch in Deutschland, und ich fand das immer super, weil ich fand immer, dass die niederländischen Unternehmen doch eine etwas andere Kultur auch haben als deutsche Unternehmen.
Ja, ja, das stimmt. Vielleicht darauf 2 Antworten. Mhm. Natürlich war mein Ursprungsgedanke, dass deutsch-niederländische Geschäft. Bevor wir aber beim Notar waren, hatten wir den ersten Auftrag von einer Tochterdivision von TomTom, das sich aber über mehrere Länder auch schon ausbreitete. Das heißt, wir hatten mit Polen und Spanien, Deutschland und den Niederlanden ein Projekt. Und damit war klar, Deutschland hat natürlich mehr Landesgrenzen und Nachbarn als nur die Niederlande. Und dementsprechend war es auch gleich ein internationales Business und nicht ein rein deutsch-niederländisches Business. Obgleich natürlich gerade Düsseldorf das Einfallstor für viele niederländische Firmen ist, um hier den ersten Schritt auch nach NRW zu setzen. Und natürlich habe ich ein Netzwerk, ich spreche die Sprache und dementsprechend habe ich natürlich auch immer eine schnellere mentale und kulturelle Brücke auch in die Niederlande. Gleichzeitig aber haben wir auch Kunden im europäischen Ausland auch. Und deine 2. Frage war ja, ist es leichter oder ist es leicht auch, ne, diese Brücke zu schlagen und auch Mitarbeiter hier zu finden? Ja, Niederländer genießen natürlich hier einen guten Ruf und auch eine Beliebtheit durch einfach die Nähe. Wir mögen alle irgendwo gerne die Bloemendaal an See. Und na, also wir fahren ja auch gerne an den Wochenenden oder in den Ferien in den Niederlanden. Aber auch die niederländische Mentalität ist etwas, was wir Deutschen natürlich immer erstmal als relativ positiv erfahren. Dann aber da kommt immer dazu, dass in den klassischen Projekten, die wir machen, es Menschen sind, die in einer Pionierrolle sind. Es sind immer auch Mitarbeiter dann gefragt, die Firmen, die nach Deutschland expandieren, suchen in Deutschland jemanden, der das Geschäft aufgreift, entwickelt und neben Geschäftsentwicklung, also im klassischen Business Development, auch Strukturen und Prozesse und einen Teamaufbau realisieren kann, um in Deutschland, was oftmals ja irgendwo ein Potenzialfaktor mal 10 hat, wenn man in den Niederlanden oder in Benelux schon erfolgreich ist und man guckt sich diesen großen deutschen Markt an und denkt, wow, lecker, ne, Potenzial, dann ist immer der Faktor 10, das muss doch wohl möglich sein. So, und dafür braucht es nicht einen x-beliebigen Mitarbeiter, sondern da braucht es genau diese unternehmerische Persönlichkeit, die gleichzeitig aber auch sich connecten möchte an ein Unternehmen und ne, als Ambassador, Ambassadeur von einem Unternehmen im deutschen Markt auch diese Strukturen aufbauen möchte. Und das ist so eine bestimmte Nische und da drin, glaube ich, da sind wir sehr gut drin, gerade diese Personen auch zu spotten und auch zu gewinnen, weil man muss sie ja auch irgendwo abholen. Ne? Und dieses Aufbauen des Vertrauens, ich glaube, da steckt viel drin. Wir Deutschen sind dann erstmal, da kommt was auf Englisch vielleicht oder aus dem Ausland und ach, die sind auch gar nicht hier, aber wo ist denn die Sicherheit und wie, wo kommt denn mein Geld her und wo ist mein Arbeitsvertrag? Ne? Das ist ja für uns alle immer sehr wichtig, das Stück Sicherheit irgendwo auch im Job zu finden. Und ich glaube, also da sehen wir unsere Rolle auch des verbinden und auch Vertrauen entwickeln. Und das geht nur über die persönliche Schiene, meiner Meinung nach.
Ja, das ist spannend, weil was ich stelle dir nachher im Quiz nochmal die Frage, wie du dich siehst, eher als Handelsfrau, ne, oder als Diplomatin. Die Frage stelle ich immer im Podcast. Und dann, weil du das jetzt so sagst, man ist auf der Suche nach einem Handelsmann oder also Handelsfrau, ne? Wie funktioniert das dann? Weil hat man dann aus den Niederlanden die gleiche Vorstellung darunter, wie das hier in Deutschland funktioniert? Und kann der Deutsche dann auch da dem Niederländischen, sage ich jetzt mal, da gleich sein oder eben doch lecker anders? Worauf, ja, was spielt dann da, sage ich mal, an wichtiger Rolle?
Ich glaube, gerade diese Übersetzungsleistung, die ist so wichtig da drin, um natürlich den niederländischen Unternehmen auch das Gefühl zu geben, sie sind gehört und verstanden. Wir wissen genau, was ihr sucht. Gleichzeitig aber ist manches hier halt lecker anders. Ne? Wir müssen manche Sachen übersetzen nach Deutschland. Und gleichzeitig machen wir natürlich aber auch diese Begleitung für einen deutschen Kandidaten, der sich für ein niederländisches Unternehmen entscheidet. Darin auch ein Stück weit Erwartungsmanagement, viele Sachen erklären und gerade wenn es, also man hat ja immer so eine Anbahnungsphase, das ist also, ne, kommen die irgendwie in den Gesprächen zurande und dann ist nochmal eine ganz heiße Phase rund um Verhandlungen, wenn es dann ums Geld geht und um die, na, das Eingemachte der kleinen Buchstaben in den Verträgen. Und egal, wie erfahren da drin Manager, Managerinnen sind, wie viele Jahre sie am Arbeitsmarkt auch unterwegs sind schon, das ist eine Phase, da werden Menschen nervös. Und da gilt es, wir sagen immer so schön, da ziehen wir manchmal die Kühe vom Eis. Also ja, weiß ich nicht, die niederländische...
meines Erachtens, das ist auch die Kuh von dem Eis.
Ja,
glaube ich.
Aber Kuh von dem Eis. Weil da gehen die Nerven manchmal ein bisschen durch. Und das darin ist unsere Aufgabe, da links und rechts einfach nochmal die Hand zu halten, aber auch immer die Kommunikation im Blick zu haben, proaktiv. Ne? Wer braucht gerade noch eine Antwort? Wer muss nochmal abgeholt werden? Wo braucht es nochmal vielleicht so einen kleinen, spiel da irgendwas? Geht das Kopfkino los? Kopfkino ist eins der Worte, was ich meinen Kunden in Holland immer gleich auch beibringe, was heißt das Wort Kopfkino? Dass man bloß nicht auf Basis von Annahmen unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Annahme heißt auf Englisch Assumption, Assume. Assume makes an ass out of you and me. Ganz vorsichtig. Und darin immer wieder, weil wir alle natürlich durch eine andere kulturelle Brille gucken, darin auch noch. Und darin der Niederländer oder die Deutsche andere Erwartungen und andere Annahmen macht. Und das immer wieder besprechen. Und dann denken wir manchmal, wir labern die Leute tot.
Aber welche Unterschiede siehst du dann da, Laura, wenn du sagst, eine unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Annahmen? Also kannst du da irgendwie was sagen, was schon mal öfters in dem Prozess dann ja sich bemerkbar macht?
Ja, ein Thema ist sicherlich, das hast du ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon gesagt, dieses war lecker tun. Mhm. Und da ganz neben diesem Leckerdun steht auch das kommt wel goed. Mhm. Und kommt wel goed Gefühl hat man auf der niederländischen Seite schneller, ne? Dass man hat ein Ziel gemeinsam, man hat das ungefähr abgekaspert und dann läuft man los. Ob der eine das jetzt ein bisschen weiter links oder rechts macht, ist egal in den Niederlanden. Wir können gemeinsam auf das Ziel galoppieren. In Deutschland sind vielleicht die Abstimmungen der Zwischenschritte da drin nochmal wichtiger, um das Vertrauen zu halten, dass man miteinander auf dem gleichen Weg unterwegs ist. Also dieses, wir stecken ein ungefähres Ziel ab miteinander, passt nicht so. Wir wollen dann nochmal spezifiziert haben, wer macht was bis wann. Und das ist da drin eins der Clashes, die kommen können, dass man einfach das Level der Präzision in den Absprachen, ja, das ist ein Detail. Unterschiedliches.
Ja, ja.
Genau, also das nur als eins der Beispiele. Mm. Ne? Und natürlich reden wir hier immer in Verallgemeinerungen. Ne?
Ja,
das
ja.
muss man an der Stelle einfach sagen. Ich will nicht alles über einen Kamm scheren, aber manchmal muss man die Klischee-Schubladen auf und zu machen und wissen, dass man sich in den Schubladen bedient.
Ja. Auch das kann manchmal lecker anders sein und es ist überhaupt gar nicht so, wie man denkt, ne, natürlich. Aber grundsätzlich, ja, kann ich mir vorstellen, spannender Prozess, Mensch, Laura, wirklich, da könnte man ja wahrscheinlich noch mehr drüber in die Tiefe gehen und drüber reden. Ich bin so froh, wir haben ja letztens schon mal miteinander ein Käffchen getrunken und ich komme mir auf jeden Fall in Düsseldorf euer Büro anschauen. Ich finde das spannend, was ihr macht.
Sehr
erstmal
gerne.
Toi, toi, toi. Super. Ja, für alle die nach uns luisteren en zeggen van ja, ik wil in Duitsland ook wat opstarten, dan wendet euch an Laura. Ik zal het ook zeker in de show notes plaatsen, dat jullie direct met haar contact kunnen opnemen. Oder, so wie ich die Laura kennengelernt habe, beim deutsch-niederländischen Speeddaten einfach dazu stoßen. Das nächste ist am 18. März von 12 bis 1. Und vielleicht ist die Laura, weiß ich gar nicht. Laura, bist du da mit dabei eigentlich?
Auf jeden Fall. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist wirklich also sehr nachdrempelig und super organisiert. Und es macht ganz viel Spaß, um in den kleinen Breakout-Sessions die unterschiedlichsten Leute kennenzulernen. Und einfach, wie lange hat man pro Session? 5 Minuten?
Manchmal unterschiedlich, genau. 5 bis 10 also, Minuten irgendwie so ein bisschen dazwischen, ja.
Aber für den ersten Impuls ist es super. Und ich habe im Follow-up schon mehrere Gespräche jetzt auch gehabt und habe Vertiefungsgespräche geführt und kann nur sagen, also wirklich ganz tolle, interessante Leute, die sich dort zusammenfinden. Also ihr macht einen richtig tollen Job da.
Dankeschön, Laura. Ja, ich bin auch total glücklich. Wir haben uns ja da, wie gesagt, auch kennengelernt. Das ist fürs deutsch-niederländische Netzwerk einfach immer wieder bereichernd. So schön, dass du den Weg auch dorthin gefunden hast. Und ich finde den Weg nach Düsseldorf ganz bald. Jetzt aber noch ganz kurz ein deutsch-niederländisches Quiz am Ende. Du darfst dich entscheiden, entweder oder vielleicht auch beides. Und da wir jetzt über Kneipen gesprochen haben, dann doch die allererste Frage, Heineken oder Alt?
Heineken.
Das kann ich mehr.
Muss ich gar nicht verstehen. Gar nicht lange nachdenken und einsetzen, dass ich wohne zwischen Düsseldorf und Köln und wir haben Kölsch. Also da hat sich jemand mal überlegt, wir machen mal eine Mischung von beidem.
Nein.
Und bei uns gibt es Kölsch.
Und was ist das? Also ist das auch nix dann aus beidem oder wie?
Es scheint so, ja. Also schmeckt ganz gut, schmeckt besser als Alt, finde ich. Ja. Aber genau, das ist
ja,
so
als kölsches Mädchen, das bin ich dann eher, wenn dann beim Kölsch. Aber ich bin, muss ich fairerweise sagen, ich liebe das Heineken 0,0. Das ist mein Bier, was ich einfach abends trinke.
Dann lade ich dich das auf das nächste Bier ein zusammen.
Freue ich mich. Alkoholfrei, ich hoffe, das ist auch
gerne.
Okay. Und wie ist es? Ist es Poffertjes oder eher wie heißt es? Schwarzwälder Kirsch.
Poffertjes.
Ja. Poffertjes, ja, liebe ich auch. Und Berge oder Meer?
Meer. Ich bin aber mit jemandem verheiratet, der die Berge liebt. Also wir müssen immer eine Mischung aus beidem machen, aber ich bin am Wasser irgendwo zu Hause, ja.
Das habe ich genau das Gleiche. Andreas liebt die Berge, darum war der auch in München so glücklich. Ne? Ich bin jetzt hier in Köln einfach noch ein bisschen glücklicher, weil wir in der Nähe von Holland, in den Niederlanden wohnen, vom niederländischen Meer. Ja, ist manchmal eine Zerreißprobe, ne? Beides funktioniert selten.
Ja. Also wir haben das geschafft, unsere Hochzeit auf einem Berg am Rhein in einem Beachclub zu feiern.
Ach,
das war die beste Kombination von allem.
Genau. Wie cool ist das denn? Ja, ich habe mich durchgesetzt. Wir haben in Holland geheiratet am Meer.
Das ist ja gut.
Ach, schön. Und wie heißt es? Käse oder Wurst?
Käse. Käse, Käse, Käse.
Hast du noch einen Lieblingskäse? Alles.
Nee, alles. Ich liebe alles, was mit Käse zu tun hat, leider, muss ich sagen. Ich wünsche leider nicht so einen Käse. Aber ja.
Und wir haben eben gesprochen, Kaufmann oder Diplomatin, Kauffrau, was
siehst also du mich, das? Mich springt als allererstes die Kauffrau, klingt ein bisschen weird, aber komisch, ja, das ja. An, ja, klingt total komisch. Also da steckt schon so ein bisschen mehr vielleicht das in mir. Gleichzeitig aber ist das andere, was ich relativ spät in meinem Leben erkannt habe, ist, glaube ich, dass wir Frauen sowieso einen extrem starken, verbindenden Charakter haben. Und eigentlich ist das unsere heimliche Superpower von uns Frauen, dass das sowieso in unserer DNA ist. Und das kommt einfach bei mir in Kombination mit einem gewissen Geschäftssinn natürlich. Und ich finde das so schön, im Team auch darin zu arbeiten. Katrin und ich ergänzen uns immer in unterschiedlichsten Momenten auch. Und dann kann man manchmal mehr in die eine Richtung sich hängen und manchmal ein bisschen mehr in die andere Richtung. Und dann kann man, glaube ich, in unserem Geschäft sowieso das eine nicht von dem anderen trennen.
Ergänzt man sich wunderbar, ja. Ich habe auch, ja, so wichtig kennengelernt, habe den Eindruck, dass du da beides warst. Du kannst mehr als nur eins, das ist eben das Schöne, ne?
Danke.
Und ja, Fahrrad oder Auto?
Auch da muss ich sagen, beides. Und das muss ich erklären. Ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln aufgewachsen und ein bisschen ein traumatisiertes Buskind gewesen, weil ich jeden Tag, also im Ländlichen, eine Stunde hin, eine Stunde zurück, und ich habe die abenteuerlichsten Geschichten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erleben müssen. Und diese Abhängigkeit hat mich so krass gefuchst, dass ich irgendwann einfach froh war, dass ich ein Auto mir leisten konnte. Und ein Auto steht für mich für ganz viel Freiheit, zu jedem Moment an jeden Ort der Welt fahren zu können. Und wir haben privat ein Van, also wir sind viel auch viel Outdoor unterwegs damit, und das ist für mich einfach ein absolutes Freiheitsgefühl, ein Auto haben zu dürfen, haben zu können. Und gleichzeitig habe ich natürlich viele Jahre auch nur mit dem Fahrrad gelebt als Studentin und auch Umzüge und alles mit einem Fahrrad organisiert. Also das bringt einen auch um die Welt. Und ich habe heute ein Fahrrad, ich bin auch tatsächlich heute mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber mein Fahrrad kann man zusammenfalten und irgendwo reinstellen und dann mit dem Auto mitnehmen. Genau.
Irgendwie habe ich jetzt gerade so eine Vision von mir, Laura, dich in dem Van am niederländischen Meer mit einem, wie heißt es, Surfend irgendwie zu sehen. Bist du ein Surfgirl? Oder habe ich das jetzt nur so vor Augen?
Am liebsten wäre ich das. Schön, halt das Bild, das hätte ich gerne. So sportlich bin ich.
Das sehe ich dich irgendwie.
Ja, sehr gut. Ich habe alles richtig gemacht. Ich bin das Surfgirl dann für dich. Nein, ich bin leider nie so sportlich. Ich habe da vielleicht zu spät in meinem Leben mit angefangen, aber ich wünschte, ich wär's. Ja.
Und jetzt muss ich noch ganz kurz fragen, Karneval oder Königstag? Also, weil der Karneval ist gerade hier vorbei, aber hast du da eine der zwei Traditionen, die du gerne auslebst?
Auch da mache ich beides. Ich habe aber natürlich in der Zeit des Koninginnendachs in Holland gelebt. Dementsprechend liegt mir das näher. Den Koningstag gab es erst, als ich schon wieder in Deutschland war. Und Karneval bin ich natürlich auch am Niederrhein mit aufgewachsen. Und auch Düsseldorf ist natürlich da drin immer Jeck. Genau, als Hochburg, gleichwohl aber nicht mehr so exzessiv leicht, wie man das so in anderen Zeiten gemacht hat. Aber meine Kinder finden es toll und da drin sind wir keine Spaßbremsen.
Nee, sehr gut. Und ja, dann die letzte Frage ist immer die gleiche, nämlich jetzt ganz aktuell auch noch, weil die EM ansteht und gerade Deutschland gegen die Niederlande Frauenfußball war. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, aber schlägt dein Herz für eine der beiden Mannschaften?
Nee. Keins.
Hast du nichts mit?
Keins hab ich nichts mit. Nein. Da bin ich raus.
Na, das ist doch angenehm. Da hast du da zumindest keine Probleme jetzt hier im Sommer, wenn das ansteht. Ich fand das jetzt spannend. Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen die niederländische gespielt, die Frauen, für einen Einzug für die Olympiade im Sommer in Paris. Deutschland hat gewonnen, 2-0. Aber in so welchen Abenden finde ich sehr schwer, mich zu zerreißen. Mal schauen, wie es weitergeht.
Aber wo stehst du dann, wenn du sagst, zerreißen, aber stehst dann doch... Oder nee,
ich freue mich dann schon, wie heißt es, grundsätzlich freue ich mich erstmal dann immer für den Besseren, ne, dass ich versuche, das diplomatisch anzugehen. Man ist ja eh immer derjenige, der dann es falsch macht. Also für meine niederländischen Freunde, ne, wenn Deutschland gewinnt, bin ich der Buhmann und andersrum auch. Also von der Außenwirkung macht man es irgendwie nie richtig. Aber für mich selbst bin ich meistens da eher gleich. Manchmal, aber das entwickelt sich manchmal im Turnier, habe ich eine bestimmte Präferenz. Aber das ist dann auch so ein bisschen, wie es im Turnier sich entwickelt.
Aber ich finde, gerade auch beim Frauenfußball ist es ja auch nicht so verbissen. Na, da freut man sich doch auch wirklich schneller auch mal für einfach ein gutes Team oder ein gutes Spiel.
Und also in dem Fall war Deutschland, fand ich, hoch aus, hat es verdient, ne, zu gewinnen, haben einfach das bessere Spiel gespielt. Und mich hat es ein bisschen gefreut, einfach weil die gerade so, sage ich jetzt mal, traurig zurückgekommen sind aus der WM. Da dachte ich auch, da haben sie jetzt nochmal wieder einen kleinen Motivationsschub. Aber gut, ja.
Ja, dann ist es aber, irgendwo sieht man es ganzheitlicher dann, ja, und nicht nur das einzelne genau. Spiel oder genau. Nur, es ist jetzt, weil es die deutsche Mannschaft ist. Ja, wie schön.
Ach, das hat so viel Spaß gemacht mit dir, Laura. Dankeschön für das Gespräch. Die Zeit ist vorbeigeflogen. Wir setzen Absolut. Das Gespräch auf jeden Fall fort.
Und, sehr gerne.
Ja, für diejenigen, die nach uns geleistet haben, hartlich Dank, ein herzliches Dankeschön für dein Interesse. Und bis ganz bald, sage ich einfach wieder. Nochmal danke, Laura. Und zu dir dann hartliches Gutes. Dui. Tschüss.
Dui.
Das war's. Tschüss.
Entotrau. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24x7.